Wie ist es zur jetzigen zugespitzten Situation zwischen Kolumbien und Venezuela gekommen und wie stellt sich dir heute in Venezuela die Lage im Konflikt mit Kolumbien dar?
Gut, die Situation ist eigentlich, sagen wir mal, der Vorwurf ist immer der gleiche, der seit Jahren ja stetig von Kolumbien wieder vorgebracht wird, ohne dass tatsächlich irgendwelche wirklichen Beweise vorgelegt werden. Nämlich, es wird Venezuela vorgeworfen, angeblich eben die kolumbianischen Guerilla-Organisationen zu unterstützen. Das Ganze kommt nicht von ungefähr. Das findet jetzt statt, weil im September hier in Venezuela Wahlen sind und es versucht wird, mit jedem Mittel eben zu verhindern, dass die Chavez-Parteien oder die Parteien, die diesen Transformationsprozess hier unterstützen, diese Wahlen gewinnen. Und so war das auch wirklich das gleiche, also ein sehr absehbares Skript. Also in Uribe, der jetzt noch eine Woche lang Präsident ist, drückt in der Organisation amerikanischer Staaten auf die Tube, fordert eine Sitzung mit eben diesen Vorwürfen. Das wird eigentlich von den meisten anderen Ländern abgelehnt. Er übt aber Druck aus, dass diese Sitzung auf jeden Fall stattfindet. Dann werden öffentlich diese Erklärungen verbreitet über die angeblichen Verbindungen von Venezuela zu den Guerillagruppen. Niemand hat sich international für die Beweise dafür interessiert, sondern alle haben fleißig schön abgeschrieben, was die rechte Presse sagt. Interessant ist, dass in Deutschland ganz vorneweg die Taz Kriegsstimmung macht und gegen Venezuela hetzt. Also in den letzten zwei Wochen ist ungefähr alle zwei Tage in der Taz ein Artikel drin, in dem irgendwelche Lügen, Märchen und Propagandageschichten über Venezuela verbreitet werden. Und so tritt Uribe halt auf, der nicht mehr lange Präsident ist, also von daher auch nichts zu befürchten hat, dass es ihn irgendwann hängen bleibt. Der nächste Präsident äußert sich nicht dazu und es werden eben ein paar Fotos gezeigt von einem ELN-Guerilla-Kommandanten 2002 an irgendeinem Strand, der in Venezuela sein soll. Es werden ein paar Camps gezeigt, die angeblich auch in Venezuela sein sollen und dazu werden ein paar Koordinaten gegeben, die mit Google Maps oder ähnlichen Programmen festgelegt werden. Nun, alles natürlich sehr schwer zu überprüfen, aber selbst wenn, kann dazu nur gesagt werden, zwischen Venezuela und Kolumbien sind 3000 Kilometer Grenze. Das meiste ist Dschungel. Es ist sicherlich möglich, dass sich die Guerillas in Venezuela aufhalten. Die Frage müsste nun vielmehr lauten, warum hat Kolumbien sie rausgelassen? Also sozusagen, warum lautet der Vorwurf an Venezuela, sie angeblich freigelassen zu haben und nicht die Frage eher, warum lässt Kolumbien sie sozusagen überhaupt raus? Das Ganze geht darauf zurück, dass Kolumbien eben seit Jahren die militärische Strategie folgt, die eigenen Grenzen überhaupt nicht zu sichern, um die Guerilla eben über die Grenzen abzudrängen in andere Länder, also nach Ecuador, nach Venezuela, nach Brasilien etc., um diesen Konflikt zu internationalisieren. Das ist das Interesse von Kolumbien. Und gleichzeitig ist Kolumbien eben auch an einer militärischen Konfrontation mit Venezuela interessiert. Kolumbiens Armee ist etwa viermal so stark wie die von Venezuela, verfügt über viel mehr Waffen, über viel mehr moderne Waffen, über eine starke Luftwaffe und natürlich auch über viel mehr Kriegserfahrung. Und in Kolumbien wird durchaus auch in den Zeitungen ganz öffentlich debattiert über einen Krieg gegen Venezuela und was für Vorteile das hätte. Es gibt viele, die dafür sind, weil halt Venezuela viel mehr Erdölvorkommen hat. Die kolumbianischen Erdölvorkommen voraussichtlich versiegen werden in ungefähr 15 Jahren, während Venezuela die größten Vorkommen weltweit hat. Also von daher ist das Interesse von Kolumbien ganz stark eben, einen kriegerischen Konflikt zu provozieren. Und dahinter steht eben das Interesse der USA. Tatsächlich ist es erstaunlich, wie gesagt in Deutschland die Taz ganz vorneweg rechtsradikale Propaganda betreibt und gar nicht mehr geguckt wird, wer spricht da überhaupt. Also Oyo, der Repräsentant von Kolumbien in der Organisation amerikanischer Staaten zum Beispiel, ist eine sehr schillernde Persönlichkeit. Er ist in Kolumbien gerichtlich von allen Wahlämtern ausgeschlossen worden wegen Korruption, weil er unglaubliche Gelder aus Sozialfonds irgendwie abgezwackt hat und so weiter. Zur Belohnung wurde er eben dann als Botschafter in die Organisation amerikanischer Staaten geschickt. Santos, der künftige Präsident von Kolumbien, hat in Ecuador einen offenen Haftbefehl, weil er derjenige ist, der praktisch die Verantwortung getragen hat vor 2 Jahren, als Kolumbien völkerrechtswidrig Ecuador bombardiert hat. Übrigens ein Akt, der von allen lateinamerikanischen Staaten verurteilt wurde, von allen. Uribe ist, wie gesagt, ein bekannter Drogenhändler, den selbst die US-Sicherheitsbehörden noch 1991 als einen der wichtigsten 100 Drogenhändler von Kolumbien bezeichnet haben. Das alles verschwindet und plötzlich ist Chavez der angebliche Bösewicht. Interessant dabei auch, wenn wie in der Taz zum Beispiel wieder irgendwelche Unsinnsartikel über vermeintliche Probleme mit der Pressefreiheit in Venezuela aufgetaucht wären. Kolumbien hat fast doppelt so viele Einwohner wie Venezuela. Es gibt eine einzige landesweite Zeitung, die gehört der Familie des ehemaligen Verteidigungsministers und zukünftigen Präsidenten. Also so viel zur demokratischen Ordnung in Kolumbien. Letzte Woche wurde in Kolumbien wieder ein Massengrab mit 2000 Leichen, auch fast von Militär- und Paramilitärmassakern, entdeckt. Die Antwort von Uribe darauf war, das seien dreckige Lügen von linken Staatsanwälten und Presse, um eben ihn zu diffamieren. Das ist übrigens der gleiche Wortlaut, der auch Berlusconi ja immer wieder gegenüber Richtern und anderen äußert. Und so sehen wir, wie die Situation ist. Interessant ist, wie gesagt, dass es in einer der größten Propagandaaktionen seit dem Vietnamkrieg gelingt, das international völlig umzudrehen und Venezuela, die ein Opfer von Aggressionen sind, also Kolumbien hat direkt gedroht, wenn sie keine Antwort haben innerhalb von 30 Tagen, dann behalten sie sich jeden Angriff auf venezolanisches Territorium vor. Plötzlich wird aber irgendwie angeblich Venezuela zum Aggressor. Wie gesagt, die Frage, die man auch zurückstellen kann an Kolumbien ist, wenn die angebliche Existenz von 25 Militärcamps der FARC in Venezuela ein Beweis für die Unterstützung seitens der venezolanischen Regierung ist, was ist denn dann die Existenz von über 600 Militärcamps der FARC in Kolumbien? Ist dort auch der Rückschluss möglich, dass sie von der Regierung unterstützt werden? Also daran sieht man, wie unsinnig die ganze Argumentation ist und die rein darauf eben zielt, einen kriegerischen Konflikt, eine militärische Intervention möglich zu machen, dieses Land eben zu destabilisieren, damit auf keinen Fall in Lateinamerika eine souveräne Politik betrieben werden kann oder auch nicht mal der Ansatz davon, weil das natürlich die Interessen von den USA und transnationalen Konzernen und letztlich auch vieler EU-Länder massiv stört.
Eine Frage dazu, wie ist die Reaktion der in Venezuela lebenden Kolumbianer und Kolumbianerinnen? Hast du da was in Erfahrung bringen können? Es lebt ja fast, glaube ich, 1 Million Kolumbianer, Kolumbianerinnen in Venezuela.
Es sind etwa 5 Millionen Kolumbianer in Venezuela. Also 1,5 Millionen sind sozusagen offiziell als Kolumbianer hier. Weitere 2 Millionen ungefähr sind eingebürgert worden in den letzten Jahren. Übrigens das ist nämlich in Venezuela sehr, sehr weit fortgeschritten, diese ganzen Einbürgerungen. Und zusätzlich gibt es wahrscheinlich noch einen sehr großen, eben 1 Million oder mehr Kolumbianer, die hier in Anführungsstrichen illegal sind, einfach weil sie ihren Status nicht legalisiert haben, aber auch nicht deswegen weder verfolgt werden oder sonst irgendwas. Es gibt mehrere Organisationen von Kolumbianern hier in Venezuela, die dem Prozess positiv gegenüberstehen. Die haben sich natürlich gegen diese kolumbianische Politik geäußert. Ansonsten denke ich, wird natürlich immer wieder versucht, in Venezuela diesen Konflikt nicht auf eine Sache zwischen Kolumbianern und Venezuelanern zu kommen zu lassen. Nämlich, das ist bei, wie gesagt, von 5 Millionen Kolumbianern, von 26 oder 27 Millionen Einwohnern, wäre das verheerend auch für Venezuela, wenn daraus ein Konflikt aus Kolumbianern und Venezuelanern gemacht werden würde. Bisher ist nicht viel zu hören von den Kolumbianern hier. Gleichzeitig aber versucht die Oppositionspresse in Venezuela wieder mal einen Konflikt zwischen Venezuelanern und Kolumbianern draus zu machen. Das hat sie bei der letzten Zuspitzung der Beziehung auch versucht, also indem dann plötzlich auf der Straße irgendwelche Kolumbianer halt interviewt werden und der ganze Tenor eben immer darauf geht, dass es ein Konflikt zwischen Kolumbianern und Venezuelanern ist. Das ist es definitiv nicht. Das wird auch von der Regierung hier immer wieder klargestellt. dass sie keinerlei Konflikt weder mit Kolumbien wollen und noch viel weniger mit der kolumbianischen Bevölkerung haben. Da wird irgendwie sehr, sehr drauf geachtet und von daher denke ich, ist es für die meisten Kolumbianer hier auch erstmal natürlich etwas, was sie beunruhigt, aber viele haben da keine andere Haltung als viele Venezolaner auch. Also es beunruhigt sie natürlich mehr, weil sie viel mehr Familie drüben haben etc., weil die Beziehungen jetzt natürlich immer schwerer werden zwischen den beiden Ländern, weil der Grenzverkehr komplizierter geworden.
Das wollte ich fragen. Es gibt ja einen sehr intensiven Warenaustausch, auch gerade in den grenznahen Gebieten. Ist das jetzt beeinträchtigt worden?
Nein, also die Grenzen sind nicht geschlossen, die sind weiterhin offen. Also was aber sicherlich runtergefahren wurde und immer weiter, aber schon bereits seit einem Jahr, ist einfach der Handel mit Kolumbien insgesamt. Das ist auch für Kolumbien wesentlich schwerwiegender als für Venezuela, denn Venezuela kann alle Güter, die sie in Kolumbien bezogen haben, auch woanders in anderen Ländern beziehen und tut das auch. Also die Exporte von Kolumbien nach Venezuela sind innerhalb der letzten 12 Monate um über 70% gefallen. Das ist für Kolumbien sehr tragisch, wie gesagt, für Venezuela eher weniger. Das betrifft aber, wie gesagt, wenn in den Grenzgebieten, dann vor allen Dingen die kolumbianische Seite, denn die kolumbianische Seite lebt eigentlich seit Jahren von Venezuela, kann man sagen, also von geschmuggelten, subventionierten Lebensmitteln, da die Lebensmittel in Kolumbien einfach zu teuer sind für die Leute, von geschmuggeltem Benzin und etc. und von den Direktexporten nach Kolumbien. Das war für Kolumbien eine wesentlich problematische Situation als für Venezuela.
Noch eine Frage zur, wenn es man so sagen kann, militärischen Situation. Also es gibt US-Schiffe und Truppen in der Nähe von Costa Rica. Dort ist ja auch gerade ein Abkommen unterzeichnet worden, dass die Stationierung von Truppen und Equipment aus den USA dort ermöglicht. Wie beurteilst du das? Also gibt es sowas wie eine Generalmobilmachung demnächst in Kolumbien oder gibt es da militärische Bewegungen an der Grenze von kolumbianischer Seite und wie reagieren die venezolanischen Militärs?
Nun, also in Venezuela ist natürlich eine verschärfte Situation da, es ist verschärfte Aufmerksamkeit da. In Kolumbien hat keine Verschiebung an die Grenzen stattgefunden, schlichtweg, weil völlig klar ist, Venezuela hat weder die Möglichkeit noch die Kraft noch irgendein Interesse daran, Kolumbien anzugreifen. Also wenn, dann wird der Angriff von Kolumbien ausgehen und Kolumbien spielt aber, wie gesagt, die ganze Zeit mit der Strategie, eben überhaupt keine Präsenz an den eigenen Grenzen zu haben, um genau eben solche Rückzugsgebiete für die Guerilla in anderen Ländern zu schaffen. Im Übrigen ist auch wieder erstaunlich, was die Behandlung der Presse betrifft. Der gleiche Vorwurf kam erst vor 1 oder 2 Wochen gegen Brasilien. Also da wurde auch irgendwie Brasilien erklärt, die PT habe direkte Verbindungen zur FARC und habe die FARC unterstützt. Und es wird auch von Camps in Brasilien geredet. Das hat aber weder für Kolumbien besonders viel bedeutet, noch hat es international für irgendein Aufsehen gesorgt. Nur beim vermeintlichen Bösewicht Chavez, da ist es dann wieder der Punkt. Zu der Mobilmachung der USA, das ist was, was sich seit bereits einigen Jahren abspielt. Also erst kam ja die Mobilmachung der 4. Flotte, die mehrere Jahrzehnte stillgelegt war. Das heißt, es sind wieder US-amerikanische Kriegsschiffe, Flugzeugträger und so weiter in den Meeren rund um Lateinamerika unterwegs. Als nächster Schritt kam die Einrichtung von 7 Militärbasen in Kolumbien, die ganz klar übrigens in der Begründung steht ganz klar drin, sie seien errichtet worden, um gegen anti-US-amerikanische Regierungen in der Region vorzugehen, und zwar mit Spionage, aber auch möglicherweise militärisch. Die meisten davon befinden sich in relativer Grenznähe zu Venezuela. Und der nächste Schritt ist eben jetzt diese Stationierung von 7.000 US-Soldaten, Kriegsschiffen und so weiter in Costa Rica. Übrigens auch ein Widerspruch. Costa Rica, angeblich demilitarisiertes Land. Arias hat sich ja immer feiern lassen, der frühere Präsident, Friedensnobelpreis beantragt und so weiter, eben für die angebliche Demilitarisierung von Costa Rica und gleichzeitig aber eben nun die Stationierung der US-Truppen dort. Weitere Sachen sind auf Curaçao und auf Aruba zu Holland gehörig, sind direkt wenige Kilometer vor der Küste Venezuelas sowohl holländische NATO-Truppen als eben auch US-amerikanische NATO-Truppen stationiert. Also von dort aus kommt es zum Beispiel regelmäßig zu Luftraumverletzungen des venezolanischen Luftraums mit Militärflugzeugen, Drohnen, also zu unbemannten Flugzeugen zur Überwachung und so weiter. Also das ist was, was durchaus die ganze Zeit immer intensiver wird. Das heißt jetzt keine unmittelbare Kriegsgefahr. Ich denke mal, was aber sicherlich als Möglichkeit besteht, ist, dass Kolumbien versuchen könnte, so wie es in Ecuador gemacht hat, einen Militärschlag zu landen, irgendwas in Venezuela anzugreifen oder zu bombardieren und eben das, eben diese vermeintlichen Militärcamps als Vorwand dafür zu nehmen. Das, denke ich, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Das andere ist, glaube ich, ein längerfristiges Szenario. Also wenn die USA den Iran angreifen wollen, dann müssten sie sich eigentlich erst den Erdölzufluss aus Venezuela sichern. Also sie können keine Lage schaffen, in der plötzlich dann eben der Iran insgesamt weltweit als Lieferant ausfällt und Venezuela dann zum Beispiel in der Konsequenz auch ausfallen würde oder eben nicht an die USA liefern würde. Das wäre eine Situation, die für die USA sehr schwer ist. Das heißt also auch, dass eben die Frage von welche Regierung in Venezuela an der Macht ist, daran gekoppelt ist, welche Möglichkeiten die USA hat, weiter weltweit andere Länder anzugreifen.
Gut, und das Ganze ist natürlich auch zu sehen im Zusammenhang mit den Wahlen, das sagtest du schon, in Venezuela, die Ende September anstehen. Also insgesamt soll Venezuela vermutlich halt auch innenpolitisch destabilisiert werden und aber das wird, wie ist deine Situation, deine Einschätzung, das wird durch diese Situation, durch diese neue Eskalation gelingen oder eher nicht?
Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also ich meine, die ganze trotz ständig gegenteiliger Artikel von der Taz, die ja behauptet, hier sei irgendwie das gesamte Fernsehen von Chavez kontrolliert und vom Staat, ist ja, das kann man auch ganz leicht überprüfen. Es gibt das Nationale Medienobservatorium hier, das ist Teil der internationalen Netzes, das von der Monte Diplomatique mal initiiert wurde. Das Internationale Medienobservatorium in Venezuela zum Beispiel sagt, dass weiterhin 80% des Sendespektrums unter Kontrolle von oppositionellen Medien sind. Dort läuft die ganze Zeit ganz massive Propaganda. Also es scheint fast, als würde man kolumbianische Kriegsmobilisierung sehen, wenn man Oppositionszeitungen und Oppositionsmedien sich anhört. Also dort ist ständig nur die US-Version und die kolumbianische Version zu hören und zu lesen. Es werden auch gnadenlos alle möglichen Propagandageschichten erfunden. Es werden Zahlen verdreht, es werden Falschbehauptungen aufgestellt. Also es läuft eine ganz, ganz massive Medienkampagne. Übrigens auch kam raus dieses Jahr, allein dieses Jahr mit über 50 Millionen Dollar aus den USA unterstützt. Also es gibt etliche Medien, die gänzlich finanziert sind aus den USA, andere, wo die Journalisten reihenweise auf den Gehaltslisten der USA stehen. Die Stimmung ist sehr kompliziert in Venezuela, sagen wir es mal so, weil es tatsächlich natürlich in gewisser Weise von der Krise getroffen wurde. Der Konsum ist runtergegangen, aus rein, sagen wir mal, ökologischer und nachhaltiger Sicht kann man das eigentlich nur begrüßen, denn der Wachstumsteil, der weggebrochen ist in Venezuela in diesem Jahr und der eben ein Minuswachstum verursacht, ist eigentlich Konsum, also sprich Import und Verkauf, Handel von eher Luxusgütern oder beziehungsweise anderen Gütern. Das ist ein Bereich, der eben stark nachgelassen hat und das ist eigentlich, wie gesagt, nur gut, aber trotzdem ist es für die Bevölkerung auch an einigen Punkten durchaus diese Krise wahrnehmbar, diese wirtschaftliche, auch wenn durchaus wesentlich weniger als in allen anderen lateinamerikanischen Ländern, obwohl Venezuela dieses Jahr immer noch ein Minuswachstum hat. Aber Venezuela ist trotzdem zum Beispiel dieses Jahr sowohl letztes Jahr trotz Krise im internationalen Entwicklungsindex hochgegangen und sogar der Gini-Index, also der die Ungleichheit in Ländern misst. Da ist Venezuela mittlerweile das Land in Lateinamerika mit der niedrigsten Ungleichheit, also sprich mit den niedrigsten Unterschieden zwischen Reich und Arm, während Kolumbien aufgestiegen ist in die Gruppe der Länder mit dem größten Unterschied zwischen Reich und Arm und sich mittlerweile auf einer Stufe mit Haiti und Brasilien befindet.
Okay, Dario, ich danke dir erstmal